HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck, hallo. Es scheint für Sie zumindest eine Win-Win-Situation zu sein, denn Fridays for Future und Verdi, sie demonstrieren zusammen in Hessen. Verdi hatte in Hessens großen Städten wie Frankfurt, Wiesbaden, Kassel, Gießen, Darmstadt zu Warnstreiks aufgerufen. Die Schüler und Pendler haben es spätestens gemerkt, als sie in Frankfurt zum Beispiel die U-Bahn-Station einfach geschlossen vorfanden. Gleichzeitig sind die Fridays for Future Kids für eine Klimawende wie gewohnt am Freitag auf die Straße gegangen. Andreas Heigen berichtet von der doppelten Demo.
Hashtag Tomorrow is too late. Also morgen ist zu spät. Unter diesem Motto haben sich die Klimaprotestler am Mittag bei Sonnenschein mit ihren Fahnen und Plakaten auf dem Frankfurter Opernplatz getroffen. Eine von ihnen ist Kira von Fridays for Future.
Heute gehen wir halt vor allen Dingen für die Verkehrswende auf die Straße. Und tomorrow is too late, weil die Klimakrise sich eben immer weiter zuspitzt und es immer mehr zu Dürren und Überflutungen, besonders in Gebieten des globalen Südens, kommt. Und deswegen sind wir auf der Straße, um klarzumachen, dass wir jetzt eine Umverteilung der Gelder brauchen und mehr Investitionen in ÖPNV.
Dem Fridays for Future Klimastreik angeschlossen hat sich auch die Gewerkschaft Verdi mit ihrem Warnstreik. Die Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr haben am Freitagmorgen die Arbeit niedergelegt. In Frankfurt blieben U- und S-Bahnen im Depot. Auch in Wiesbaden und Kassel standen Busse bzw. Bahnen still. Jochen Koppel, bei Verdi zuständig für den Bereich Bus und Bahn in Hessen, ist der Meinung,
dass wir da was hinbekommen, gerade in den Städten, dass die Luft besser wird, dass die Lebensqualität besser wird. Und das muss unser Ziel sein. Und deswegen müssen die Fahrer, die Straßenbahnen und U-Bahnen fahren, so entsprechend bezahlt werden, dass sie auch gerne fahren und nicht unbedingt Stütze beantragen müssen.
Am frühen Nachmittag sind die jungen Klimademonstranten dann zusammen mit den Leuten von Verdi durch die Innenstadt bis zum Römerberg gelaufen. Wohlgemerkt auf der Straße, um den Verkehr zu blockieren. Die Polizei spricht in Frankfurt von 4.500 Teilnehmern. Ortswechsel. Protestiert wurde auch in Kassel. Einige hundert Leute sind gekommen. Am Hauptbahnhof war um 12 Uhr der Treffpunkt, um dann zum Rathaus zu ziehen. Auch hier haben sich Verdi und FFF zusammengeschlossen. Die Teilnehmer sagten,
ich glaube, es passt deswegen gut zusammen, weil die Mobilitätswende ist auch im Interesse der Beschäftigten. Die brauchen gute Arbeitsbedingungen. Und wir wollen auch weiterhin mit dem öffentlichen Personennahverkehr fahren, zu möglichst günstigen Preisen, mit hoher Qualität.
Ich bin hier, weil die Erde brennt und ich es nicht verstehe, warum andere Menschen das nicht verstehen und so weitermachen wie bisher.
Ich finde, es ist großartig, dass die Kolleginnen heute streiken von den Werkstätten über die Busfahrerinnen, denn genau sie sind es, die am Ende die Busse und die Straßenbahnen fahren und reparieren müssen, die wir brauchen für die Verkehrswende.
Und auch in Gießen waren am Nachmittag ebenfalls Klimaschutzbegeisterte unterwegs. Schüler sind zum Beispiel am Mittag in einem Sternmarsch durch die Stadt gelaufen. Die 17-jährige Schülerin Franziska sagt, wieso sie mitmacht.
Ja, vor allem, um halt ein bisschen was bei den Menschen zu ändern, dass sie endlich mal ein bisschen mehr aufs Auto verzichten generell. Ja, weil das sehr negative Konsequenzen dann aufs Klima hat. Das merkt man jetzt auch schon zum Teil. Also man sieht ja, überall sind irgendwelche Katastrophen mit jetzt irgendwie Hochwasser oder sehr warme Temperaturen und sowas.
Für eine Verkehrswende und für mehr Geld für Busfahrer, Straßenbahnführer und Angestellte des öffentlichen Dienstes und für eine Klimawende. In den großen Städten in Hessen wurde heute gestreikt. Andreas Heigen hat berichtet. Corona hatte die gesamte Luftfahrtbranche auf den Boden gezwungen. Und als es dann wieder losgegangen ist, herrschte heilloses Durcheinander. Auch die Lufthansa musste tausende Flüge streichen, um irgendwie einen einigermaßen stabilen Flugbetrieb hinzubekommen. Wie steht die Airline jetzt da? Und wie blickt sie in die anstehende Reisesaison? Roman Warschauer war für uns auf der Jahrespressekonferenz der Airline.
Die Bilanz 2022 der Lufthansa lässt Corona fast vergessen machen. Nach Milliardenverlusten ist der Konzern im vergangenen Jahr in die Gewinnzone zurückgekehrt. Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr.
Wir konnten insgesamt 102 Millionen Gäste an Bord begrüßen. Das waren mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Auch den Umsatz der Lufthansa-Gruppe haben wir im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt auf immerhin 33 Milliarden Euro.
Der Gewinn vor Zinsen und Steuern lag im vergangenen Jahr bei 1,5 Milliarden Euro. Eines der besten Jahre überhaupt, wie der Lufthansa-Chef betonte. Doch auch wenn die Passagierzahlen deutlich gestiegen sind, der Gewinn kam im Wesentlichen von der Frachttochter Cargo und der Lufthansa Technik. Denn das Passagiergeschäft war vor allem zu Beginn des vergangenen Jahres noch stark von der Corona-Variante Omikron, dem Kriegsausbruch in der Ukraine und den hohen Energiepreisen überschattet, wie Lufthansa-Finanzvorstand Remco Stenberg erklärt. Ab dem Frühjahr erholte sich die Nachfrage dann außerordentlich stark und unsere Passagier-Airlines verzeichneten Gewinne im zweiten Halbjahr. Dennoch, die deutliche Erholung reichte nicht aus, um den Verlust der ersten zwei Quartale auszugleichen. Für dieses Jahr erwartet Lufthansa weiterhin eine hohe Nachfrage. Bei einem gleichzeitig noch immer eingeschränkten Angebot dürfte das für weiter steigende Ticketpreise sorgen. Dann sollte auch das Passagiergeschäft wieder profitabel werden. Angesichts der unter dem Strich guten Bilanz fordert die Gewerkschaft Verdi, den Beschäftigten jeweils 3.000 Euro Inflationsausgleich zu zahlen. Das sei nicht nur wichtig angesichts steigender Preise, sagt Verdi-Konzernbetreuer Marvin Reschinski.
Auch für das Unternehmen ist es wichtig, jetzt dieses Signal zu senden, da das Unternehmen kürzlich in Tarifverhandlungen eingestehen musste, dass es nicht genug Personal für den Sommer hat. Und das ist jetzt ein wichtiges Signal, dass der Konzern geben muss an seine Beschäftigten, bleibt bei uns und wir sind auch bereit, dass eure finanziellen Nöte hier anerkannt werden.
Lufthansa-Chef Spohr lehnt die Forderung aktuell ab. Man habe hohe Tarifabschlüsse mit den Beschäftigten getroffen, sagt er. Das sei nachhaltiger als eine Einmalzahlung. Gleichzeitig nennt er die Beschäftigten das beste Team der Branche. Und dieses Team soll größer werden. Bis Ende des Jahres 10.000 Beschäftigte mehr als nach dem kräftigen Stellenabbau während Corona.
Lufthansa im Aufwind. Roman Warschauer hat über den Stand der Kranichlinie berichtet. Das würde King Charles sicher freuen. Zwei seiner Vorfahren hängen wieder im Schloss Wilhelmshöhe in Kassel als Porträt. Die stammen aus dem 18. Jahrhundert und sind lange vergessen gewesen. Jens Wellhöhner über zwei Bilder, die als verschollen gegolten haben.
Schottland im Jahr 1746. Bei Culloden kommt es zur Entscheidungsschlacht. Schottland will unabhängig sein. Die Truppen der Clans rücken vor gegen das Heer der Engländer unter dem Kommando des Herzogs von Cumberland. Der ist ein waschechter Prinz, Sohn des britischen Königs George II. Die Engländer sind in der Überzahl. Wilhelm August kommt, sieht und siegt und erkennt keine Gnade. Die schottischen Rebellen werden regelrecht abgeschlachtet. Noch heute trägt der Prinz den Beinamen Schlechter von Culloden. Justus Lange von der Museumslandschaft Hessen-Kassel kennt diese Geschichte.
Kriege sind immer grausam. Das wird ja gerne vergessen. Insofern waren das sicherlich keine schönen Zeiten.
Prinz Wilhelm August von Cumberland kehrte nach London zurück, zu seiner Familie. Und jetzt kommt Hessen ins Spiel. Er hatte nämlich mehrere Geschwister, unter ihnen Prinzessin Marie. Die war mit Landgraf Friedrich von Hessen-Kassel verheiratet. Doch der wurde heimlich katholisch. Schocking für die streng protestantische Königstochter. Marie trennte sich von ihrem Mann und zog von Kassel nach Hanau. Eheprobleme gab es schon damals in der Royal Family. In Hanau wollte Marie unbedingt ein Bild ihres Bruders Wilhelm August haben, des Herzogs von Cumberland.
Also vielleicht war das auch so eine Art familiärer Beistand. Ne? Sie lebte in Hanau. Dann wollte man vielleicht da zumindest visuell die Familie um sich herum haben.
Und Marie gab dem berühmtesten Promi-Maler Großbritanniens den offiziellen Auftrag, Porträts ihrer Geschwister zu malen. Sir Joshua Reynolds.
Letztendlich hat er das Who and Who der britischen Society im 18. Jahrhundert porträtiert. Wenn man den Katalog durchgeht, kann man immer so quasi spaßeshalber gucken, ist denn auch der Earl of da? Und zack, ist meistens doch, gibt's einen Treffer.
Reynolds malte Wilhelm August in voller Lebensgröße und schickte das Bild nach Hessen zu Marie. Im Laufe der Jahrhunderte wurde es vergessen und schlummerte im Depot in Kassel, bis Justus Lange nach Porträts britischer Royals suchte. Denn dieses Jahr ist der 300. Geburtstag von Prinzessin Marie und von Joshua Reynolds. Da muss ich doch auch ein Bild von Bruder Cumberland finden, dachte sich der Kunsthistoriker.
Dann ging da die Suche los. Dann gibt man natürlich erstmal in die Datenbank Duke of Cumberland an, da kam jetzt nichts. Dann ja, muss man so ein bisschen findig sein und zu gucken, ja, vielleicht irgendwas anderes, Englisch, Britisch, wie auch immer. Schließlich traf ich da eben auf ein Porträt, was als Georg III. Lief.
Georg III., König von England, aber der war dünn. Auf dem Gemälde im Kasseler Depot ist aber ein beleibter Mann mit vollem Gesicht dargestellt. In Justus Lange erwachte der Detektiv. Er sah sich mehrere königliche Porträts an.
Wilhelm August, von dem gibt es eben auch eine ganze Reihe von Versionen, da war es etwas einfacher. Wie sieht der bei Reynolds aus? Und Bingo, der sah genauso aus.
Und gleich noch ein Porträt konnte Justus Lange entdecken. Das von Prinzessin Amalia, der Schwester von Marie und Wilhelm August. Und so hängen jetzt die Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßtante und der Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßonkel von König Charles in Kassels Schloss Wilhelmshöhe.
Umfangreiche Recherchen konnten in der Gemäldegalerie Alte Meister zwei bislang als verschollen geltende Porträts von britischen Royals identifizieren. Jens Wellhöhner hat berichtet. Der ehemalige Oberbürgermeister Peter Feldmann wurde im November abgewählt und jetzt gibt es Neuwahlen. 20 Kandidatinnen und Kandidaten stehen zur Wahl, so viele wie noch nie bei einer Frankfurter OB-Wahl. Hanna Immich über die wichtigsten Fakten rund um die Wahl des Stadtoberhaupts in Hessens größter Stadt.
Diese Frankfurter OB-Wahl ist schon etwas Besonderes. Zum einen, weil man sie automatisch mit dem ehemaligen OB Peter Feldmann verbindet. Zum anderen, weil es dieses Mal so viele Kandidatinnen und Kandidaten sind. Das spürt man auch hinter den Kulissen, sagt die für Wahlen zuständige Dezernentin Eileen O'Sullivan.
Das bedeutet natürlich etwas mehr Arbeit bei der Beratung der einzelnen Wahlvorschlagsträger und auch bei der Prüfung der eingereichten Unterlagen. Das bedeutet auch, dass der Wahlzettel als solches etwas länger wird. Der hat dieses Mal eine Größe von ungefähr 2 DIN-A4-Zetteln im Hochformat. Und natürlich wird auch die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber auch Auswirkungen auf das Auszählungsprozedere haben. Also es wird wahrscheinlich ein kleines Stückchen länger dauern, als wenn es beispielsweise nur 5 BewerberInnen gäbe.
Rund 510.000 Wahlberechtigte sind aufgefordert, wählen zu gehen. In 376 Wahllokalen verteilt über die ganze Stadt. Auch diesmal werden wieder viele Menschen per Briefwahl abstimmen. Da ist sich der stellvertretende Wahlleiter Stefan Köster sicher.
Das kann man eigentlich sagen, dass im Laufe der letzten Jahre die Briefwahl sozusagen an Attraktivität gewonnen hat. Wir haben also steigende Briefwahlzahlen zu verzeichnen.
Die genaue Zahl steht erst kurz vor der Wahl fest. Die OB-Wahl sei aber vergleichbar mit der Abwahl von Peter Feldmann im November vergangenen Jahres. Und damals hat sich immerhin die Hälfte der Stimmberechtigten für die Briefwahl entschieden. Die Briefwahl wird wieder zentral an der Messe Frankfurt ausgezählt. Und wer vergessen hat, den roten Wahlbrief rechtzeitig einzuwerfen, kann das am Wahlwochenende noch nachholen, in den Hausbriefkästen des Bürgeramts, zum Beispiel beim Wahlamt auf der Zeil.
Allerdings hat man alternativ auch die Möglichkeit, einfach den Wahlschein zu nehmen. Der ist ja Teil der Briefwahlunterlagen und kann dann in ein x-beliebiges Wahllokal im Stadtgebiet gehen und kann dann vor Ort seine Stimme abgeben. Auch das ist möglich.
Um 18 Uhr am Wahlsonntag schließen dann die Wahllokale und es wird ausgezählt. Live verfolgen kann man die Entwicklung auf hessenschau.de oder der Seite der Stadt Frankfurt. Zum Oberbürgermeister oder Meisterin wird gewählt, wer über die Hälfte der Stimmen erhält. Erreicht das keiner, kommt es zwischen den beiden Bestplatzierten zu einer Stichwahl am 26. März. Ob die hohe Anzahl an Kandidaten das wahrscheinlicher macht, dazu will Dezernentin Eileen O'Sullivan sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Also solche Prognosen können wir hier auf jeden Fall nicht treffen. Wir haben keine Wahlglaskugel sozusagen und das ist auch gut so. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Stichwahl geben wird, ist natürlich erhöht dadurch, dass sich eben auch die Stimmen auf nicht nur wenige Kandidierende verteilen werden, sondern eben auf viele, auf 20.
Am Wochenende wird der oder die neue Oberbürgermeisterin in Frankfurt gewählt. Hanna Immich hat uns die Fakten dazu geliefert. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere aktuelle Nachrichten zur OB-Wahl und zu anderen Themen aus Hessen gibt es immer auch auf hessenschau.de.